ZIP-FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZIP-FM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZIP-FM mit der Sendung vom Freitag, den 21. Oktober 2011. Die heutige halbe Stunde wurde zusammengestellt von Sakura vom Transgender-Radio aus Berlin. Die heutigen Themen: Die Mitteldeutsche Braunkohle AG will in Sachsen-Anhalt ein neues Braunkohlekraftwerk bauen. Ein Interview über die wirtschaftlichen und klimapolitischen Hintergründe. Anschließend ein Bericht von den anhaltenden Ermittlungen der sächsischen Behörden gegen AntifaschistInnen, die sich an der Verhinderung des letzten Nazi-Aufmarsches in Dresden beteiligten und den Planungen gegen den nächsten Nazi-Aufmarsch im kommenden Jahr. Über Slutwalks und Räume in der Stadt, räumliche Praxen, soziale Ordnung und Raumpolitik geht es dann im nächsten Interview. Das Familienministerium geht in die Offensive gegen Linksextremismus. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat dazu passend ein Aussteigerprogramm für Linksextreme ins Leben gerufen. Darum geht es in unserem letzten Beitrag. Nun zuerst einmal zum geplanten Braunkohlekraftwerk in Sachsen-Anhalt. Die Mitteldeutsche Braunkohle AG will im Burgenlandkreis ein neues, gigantisches Braunkohlekraftwerk bauen. Der Standort für das neue Kraftwerk befindet sich zwischen Höhenmülsen und Zeitz. Die voraussichtliche Investitionssumme soll etwa 1,3 Milliarden Euro betragen. Circa 150 Arbeitsplätze sollen nach Angaben der Mitteldeutschen Braunkohle AG geschaffen werden. Doch gegen dieses Vorhaben gibt es zunehmend Widerstand. So gründete sich eine Bürgerinitiative. Aber auch auf landespolitischer Ebene wird Kritik an dem geplanten Braunkohlekraftwerk laut. Radio Korax aus Halle sprach dazu mit der energiepolitischen Sprecherin der Landtagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Dorothea Frederkin.
Viele sagen ja, dass aus Gründen der Versorgungssicherheit, dass wir da neue Kohlekraftwerke brauchen, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Auch jetzt vor dem Hintergrund des Ausstiegs aus der Atomenergie brauchen wir keine Kohlekraftwerke als Ersatz. Also wer das sagt, das stimmt einfach nicht. Denn wir haben jetzt in Deutschland über das Jahr gemittelt mehr Strom und wir exportieren auch mehr Strom, als wir brauchen. Und man muss ja noch eins bedenken, es werden ja zurzeit auch hochmoderne und flexible Gaskraftwerke schon zugebaut in Deutschland. Zurzeit schon mit einer Leistung von 3 Gigawatt. Und weitere Gaskraftwerke sind auch noch geplant, sodass es dann zusammen sogar 15 Gigawatt wären. Und das reicht völlig als Backup auch, um die Stromversorgung auf dem Weg ins regenerative Zeitalter mit 100% erneuerbare Energien dann begleiten zu können. Und Kohlekraftwerke sind recht unflexibel. Man kann sie also nicht einfach schnell herunter und wieder hochfahren. Und das weiß eigentlich auch jeder, der auch mal zu Hause einen Kohleofen betrieben hat. Und ein schnelles Agieren wäre nur dann möglich, wenn man einfach den heißen Dampf ablassen würde und damit quasi die Energie dann ungenutzt auch vernichtet. Und das wäre wirklich eine Energieverschwendung pur und ja, hat weder was mit Klimaschutz noch mit Ressourcenschutz zu tun. Das kann nicht gewollt werden. Und unser Ministerpräsident hat ja behauptet und auch die MIBRAG, es gäbe ein gutes Zusammenspiel zwischen Kohlekraftwerken und erneuerbaren Energien. Das ist nicht so. Also Kohlekraftwerke und erneuerbare Energien passen von der Technik her nicht zusammen. Und von daher ist es ganz unverantwortlich, auch neue Kohlekraftwerke bauen zu wollen, also eine überholte Technik. Und der Kohlestrom würde auch die Energiewende gefährden.
Sie haben genannt, dass das eigentlich gar nicht benötigt wird vom Energiebedarf, so ein neues Braunkohlekraftwerk. Weshalb will denn nun die Landesregierung dieses Kraftwerk bauen?
Das Ursprungsfeld der MIBRAG hier bei uns in Mitteldeutschland war ja die Kohleförderung. Das ist ja das Kerngeschäft der MIBRAG. Und die fördern ja, indem ein Tagebau in Profen, die Braunkohle. Und diese Braunkohle wird ja verkauft an die Braunkohlekraftwerke. Und man braucht natürlich einen Absatzmarkt für die Braunkohle. Und der Braunkohlestrom ist über die Jahre bei uns in Sachsen-Anhalt immer weiter zurückgegangen. Wir haben ja zurzeit nur noch 8 Braunkohlekraftwerke. Und der bestehende Tagebau, der wird auch irgendwann ausgekohlt sein. Und jetzt sucht man nach Möglichkeiten, das Geschäftsfeld der MIBRAG weiter aufrechtzuerhalten. Also man schaut, was kann man mit der Kohle machen. Und von daher reflektiert man auf ein neues Braunkohlekraftwerk, weil damit ja wieder ein Absatz gewährleistet wäre. Und der zweite Punkt, der in diesem Zusammenhang auch immer genannt wird beim Stichwort Braunkohle, ist, man sucht auch nach Möglichkeiten, die Braunkohle stofflich zu verwerten. Also aus meiner Sicht wirklich Absatzmärkte für die Braunkohle zu schaffen.
Also das klingt jetzt auch gar nicht so, als wäre der Energiebedarf des Landes irgendwie im Fokus der Landesregierung, was ja eigentlich so sein sollte, sondern das Unternehmen doch in der Region halten und fördern. Die Landesregierung spricht ja bei der Braunkohle auch von einer Brückentechnologie. Was halten Sie denn davon?
Sie sprachen ja den Energiebedarf des Landes an. Es ist so, dass wir in Sachsen, ich habe ja vorhin von Deutschland gesprochen, dass Deutschland trotz Atomausstieg auch noch Strom exportiert. Und wir in Sachsen-Anhalt exportieren auch Strom in die anderen Bundesländer, auch ins Ausland. Also wenn ich jetzt mal unsere Landesgrenzen betrachte, wir haben ja sehr viel erneuerbaren Strom auch im Netz, der weit über 35% an der Erzeugung beträgt und damit auch schon den Braunkohlestrom, der in etwa der gleichen Größenordnung ist, auch schon überholt hat. Und ein neues Kohlekraftwerk, ich habe das auch mal nachgerechnet, in der Größenordnung, wie es die MIBRAG geplant hat, würde so viel Strom erzeugen, wie wir derzeit, oder ich hatte die Zahlen von 2009 zur Verfügung, wie wir 2009 schon exportiert haben. Von daher ist der Begriff von der Brückentechnologie völlig verfehlt. Also als Versorgungssicherheitsgründen brauchen wir das nicht. Und wenn wir die Brücke schlagen wollen zu einem Zeitalter von 100% erneuerbaren Energien, dann sind eben die flexiblen Gaskraftwerke sinnvoll im Mix mit den erneuerbaren Energien.
Würden Sie auch raten, solche dann in Sachsen-Anhalt, dass die sich ansiedeln sollten, wenn eigentlich Sachsen-Anhalt gut versorgt ist, oder?
Davon würde ich abraten. Wir sind in Sachsen-Anhalt wirklich schon ein Modellland für erneuerbare Energien. Wir sind bundesweit Spitzenreiter, was die Erzeugung an erneuerbaren Energien angeht. Und ich finde, wir sollten hier in Sachsen-Anhalt wirklich zum Musterland werden, auf das alle schauen können. Und zwar zum Musterland 100%ige erneuerbare Energien. Mit erneuerbaren Energien, da sind ja noch einige Voraussetzungen erforderlich. Es geht ja nicht nur um die Erzeugung, es geht ja auch darum, dass erneuerbare Energien, die ja gerade bei Wind und Sonne nicht ständig zur Verfügung stehen, die fluktuieren ja. Wir brauchen also Speichertechniken. Wir müssen hier vormachen, wie man Energie gut und sinnvoll zwischenspeichern kann, um sie dann wieder bereitzustellen, wenn sie gebraucht werden. Wir brauchen einen bedarfsgerechten Netzausbau, dass die erneuerbaren Energien auch gut eingesammelt werden können und dann gut auch an die Verbrauchsstellen gebracht werden können. Insgesamt dieser Ausgleich gut Angebot und Nachfrage an Energie zur Deckung zu bringen. Und das sollte Sachsen-Anhalt vormachen und anderen auch zeigen, wie das geht. Natürlich, um auch eine Technologieführerschaft einzunehmen und dann gute Techniken, gute Konzepte auch exportieren zu können.
Wie weit sind denn da die Planungen für das Braunkohlekraftwerk? Gibt es da irgendwie noch Möglichkeiten, gegen diesen Bau zu intervenieren?
Letzte Woche hatte sich unser Ministerpräsident mit der Geschäftsführung der MIBRAG getroffen. Sie haben eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben und gesagt, dass sie die Planunterlagen im Dezember einreichen wollen und dass sie alles in die Wege leiten wollen, soweit vorbereiten, wollen, dass ein Neubau kommt, wobei die Finanzierung überhaupt noch nicht gesichert ist. Also Sie hatten es ja vorhin auch dargestellt, es sind über 1 Milliarde, die investiert werden müssten. Dieses Geld hat die MIBRAG nicht, sie sucht also noch einen Investor. Also von daher erstmal natürlich ist es noch vage, ob es dann überhaupt kommt. Das Stichwort intervenieren, die Bürgerinitiative ist dort sehr aktiv. Die machen natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit und auch das schon seit Jahren.
Ja, das klingt ja so, als würde sich das schon noch eine Weile hinziehen und da auch die Finanzierung nicht so gesichert ist. Ja, Frau Frederking, wenn Sie jetzt doch noch etwas zu den Gründen, die Sie gerade angesprochen haben, sagen wollen, dann jetzt.
Ja, vielleicht kann ich ganz kurz noch was sagen zu den CO2-Emissionen, weil das auch immer etwas fälschlich dargestellt wird. Also mit einem neuen großen Kraftwerk, es ist ja vorgesehen, dass das 660 Megawatt haben soll, würden die CO2-Emissionen im Land steigen. Selbst dann, wenn 3 ältere, kleine und effiziente Kraftwerke abgeschaltet werden. Und dieses hat die Landesregierung inzwischen auch zugegeben und geht von zusätzlichen 2 Millionen Tonnen CO2 mehr im Jahr aus, als es jetzt der Fall ist. Und auch wenn in einem neuen Kohlekraftwerk also die Kilowattstunde günstiger erzeugt wird und nicht so viele Verluste auftreten ist, hat man unter dem Strich trotzdem mehr einen höheren CO2-Ausstoß, weil das Kraftwerk eben viel größer ist. Und wenn unser Ministerpräsident da von einer positiven CO2-Bilanz spricht, dann täuscht er eigentlich die Menschen.
Ein Sprecher des Bündnisses Dresden Nazifrei berichtet nun gegenüber Radio Dreieckland aus Freiburg von den anhaltenden Ermittlungen der sächsischen Behörden gegen AntifaschistInnen, ersten Prozessen der einschüchternden Wirkung der anhaltenden Ermittlungen und den Planungen für Februar 2012. Weitere Informationen unter www.dresden-nazifrei.com. AntifaschistInnen, die in den vergangenen Tagen Vorladungen erhalten haben, finden weitere Infos zu Einspruchmöglichkeiten auf der Homepage www.linksunten.intimedia.org.
Und am Telefon freue ich mich nun, Matthias Lange begrüßen zu dürfen. Er ist Sprecher des Bündnisses Dresden Nazifrei. Jetzt könnte man ja sagen, der Aufmarsch liegt mittlerweile mehr als ein halbes Jahr zurück. Man sollte nach vorne blicken, also nach 2012. Das werden wir allerdings erst am Ende des Interviews tun, denn seither scheinen ja die Behörden relativ böse immer noch zu sein, dass dieser Nazi-Aufmarsch am 19. Februar verhindert werden konnte. Reiß doch mal vielleicht kurz ab, warum das Thema immer noch aktuell ist.
Ja, also aktuell ist das Thema eigentlich, weil wir eine Repressionswelle haben, die sich nicht nur gegen Dresden Nazifrei, aber vor allen Dingen gegen zivilgesellschaftlichen antifaschistischen Protest in Sachsen und dort in Dresden richtet. Angefangen hat das Ganze am 19.02., also direkt am Tag der Blockade selber. Dort ist das Pressebüro unter anderem von Dresden Nazifrei sowie das Haus der Begegnung, also das befand sich dort drin, erstürmt worden von SEK-Einheiten. Dort wurden Leute mitgenommen und einige von ihnen ist ein 129-Verfahren eröffnet worden. Des Weiteren wurden am Tag selber, am Tag der Blockade, über 200 Personen gekesselt von der Polizei, die Personalien aufgenommen und auch dort sind Verfahren angesetzt worden. Derzeit befinden sich ca. 50 Personen vor Gericht. Die restlichen Personen haben entsprechend, eingeknickt oder Gelder bezahlt, Strafgelder. Als Neuigkeit sozusagen ist vor kurzem erst vom Gerichtshof in Leipzig bestätigt worden, dass die Erstürmung des Hauses der Begegnung illegitim war. Also das ist aufgrund eines mündlichen Durchsuchungsbefehls erfolgt. Die Polizei hat die falsche Hausadresse durchsucht und ist dabei auch nicht vor einem Anwaltsbüro und einer Privatwohnung zurückgeschreckt, sowie ein Jugendhaus, was nicht mit in diesem mündlichen Durchsuchungsbeschluss enthalten war, haben die trotzdem erstürmt und ziemlichen Sachschaden hinterlassen und auch ziemlichen psychischen Schaden bei den Leuten sozusagen. Dann ist in letzter Zeit ja so ziemlich viel passiert. Zum einen sind Antifas bundesweit von der Repression betroffen und auch Blockiererinnen. In Sachsen fing das Ganze im März, April rum an, dass ca. 17 Antifaschistinnen durchsucht worden sind unter dem Konstrukt einer kriminellen Vereinigung nach § 129 Strafgesetzbuch. Wegen Landfriedensbruch sind Durchsuchungen bzw. Abholung am Arbeitsplatz oder in der Schule erfolgt, und zwar in Stuttgart, in Berlin jetzt vor kurzem, vor anderthalb Wochen ungefähr, und in Jena und in Freiburg, hatte ich gehört, sind jetzt auch die ersten Vorladungen für Blockiererinnen oder Personen aus dem antifaschistischen Spektrum gekommen.
Dann gab es danach ja auch vor allem Skandale bezüglich des Einsatzes von neuen Waffen bei der Polizei mit diesen Pepperball-Maschinengewehren. Es gab Übergriffe und es gab danach diesen riesigen Handy-Abhörskandal. Man hat das Gefühl, dass all das allerdings nicht dafür zugeführt hat, dass es bei den Staatsanwaltschaft und auch bei der Politik in Sachsen ein Umdenken gegeben hat, sondern dass man jetzt immer entschlossener und entschiedener gegen die Demonstranten vorgeht. Will man denn damit vielleicht auch die ganzen davor passierten Skandale überdecken?
Es geht hier nicht darum, wie soll man sagen, eine aktive Strafverfolgung dort durchzuführen, sondern es ist ideologisch motivierte politische Strafverfolgung, die darauf auf Einschüchterung hin ausgerichtet ist und die auch Leute vom Protest abhalten soll.
Wie sieht es denn mit den Vorbereitungen für 2012 aus? Denn auch dort wird es ja wahrscheinlich wieder versucht geben, Europas größten Nazi-Aufmarsch in Dresden stattfinden zu lassen.
Genau, also da geht's bei uns im Bündnis auf jeden Fall gut voran. Es wird auch bald Plakate und dann den Aufruf geben. Den Start hat die Aktivierungskonferenz vor zwei Wochen gegeben, wo 250 Teilnehmerinnen aus dem Bundesgebiet ja quasi noch einmal beschlossen haben, ja, wir werden blockieren, bis der Nazi-Aufmarsch Geschichte ist. Und was noch weiterführend ist, dass in der Stadt natürlich auch diverse Vorbereitungen laufen. Zum einen gibt es die AG 13. Februar der Stadt, die da wieder eine Menschenkette um die Innenstadt errichten möchte, am 13. Februar selber. Und es wird heiß diskutiert in Dresden, was denn tatsächlich nun die wahrhaften Demokraten so im CDU-Slang tun sollen. Und dort wird sich gestritten, ob es Protest in höheren Sichtweite endlich zugelassen wird, was bundesweit eigentlich ein ganz normales, legitimes Mittel ist, muss in Sachsen erstmal eine Zulassung finden. Und wie gesagt, da wird sich sehr gestritten. Und des Weiteren ist schon bekannt, dass die Nazis am 12. Februar 2012, am 13. Februar 2012 und am 18. Februar 2012 Veranstaltungen angemeldet haben. Bis jetzt gibt es noch keine großen Prognosen zu dem Thema. Es wird davon ausgegangen, dass der 18.2. der Großaufmarsch wird, wobei der 13.2. dann dennoch der kleinere der beiden Aufmärsche ist, aber dennoch 2000 Nazis ungefähr plus enthalten wird.
Unser nächster Beitrag ist ein Interview von Radio Korax aus Halle mit Dr. Imke Schminke von der Universität München. Sie ist Soziologin und hält im Rahmen der Reihe Quereinsteigen einen Vortrag zum Thema Von Ausgehverboten zu Slutwalks, Gender, Sexualität und Körper in der Konstruktion und Politisierung von urbanen Räumen. Räume stellen in gewisser Weise auch eine Art soziale Ordnung her. Zum Beispiel, wenn manche Orte in No-Go-Areas betitelt werden oder öffentliche Toiletten immer noch in Mann und Frau unterteilt sind. Es gibt auch viele weitere Beispiele, wie Raum und soziale Praxis miteinander verbunden sind.
Was bedeutet denn eigentlich Raum als Produkt sozialer Praxis? Gibt es da Beispiele? Was kann man sich darunter vorstellen?
Zunächst geht es darum, dass Raum als soziale Praxis eine Perspektivenverschiebung bedeutet, weil wir ja in unserem Alltagsverständnis davon ausgehen, Räume sind da. Also soziale Praxis heißt, Räume werden erst hergestellt im Handeln. Zum Beispiel. Und das ist etwas, was sich so vom Alltagsverständnis aus merkwürdig anhört. Aber wenn man sich diese soziologische Konzeption genauer anguckt, dann macht es eben Sinn, davon auszugehen, dass Räume nicht einfach da sind, sondern dass die Güter, die Gegenstände und die Menschen, die diese Gegenstände platzieren und dann mit Bedeutung versehen, den Raum dann erst zu einem solchen machen.
Gibt es da jetzt irgendwelche Beispiele, wie man darauf gekommen ist?
Naja, ist diese Entwicklung, diese Perspektivenverschiebung hat zwei Gründe. Das ist aber eine Theorie oder eine Wissenschaft immer so. Zum einen Theorie immanent, also dass die Vorstellung eines Containermodells, also so heißt es dann, eines absoluten Raums, wissenschaftlich quasi nicht haltbar ist, weil der eben nicht jenseits von uns, der Raum nicht jenseits von unserer Wahrnehmung besteht. Andererseits gibt es dann aber auch immer Gesellschaftsveränderungen, die auch zu Veränderungen in der Wissenschaft führen. Und in dem Fall, also weshalb Raum jetzt in den letzten Jahren nicht nur in der Soziologie großes Thema geworden ist, weil unsere Raumerfahrungen sich tatsächlich auch verändern. Durch Internet zum Beispiel, durch überhaupt Technologie von Kommunikation und Transport. Dann gibt es in der Pädagogik das Konzept der Verinselung, also dass Kinder nicht mehr sich den Raum von Haus aus direkt selber erobern, sondern dadurch, dass sie hin und her gefahren werden, immer nur einzelne Spots kennen, die sie dann im Kopf miteinander verbinden. Und oder Global Cities. Das wären sozusagen gesellschaftliche Veränderungen, die unsere Wahrnehmung von Räumen verändern. Also da verändert sich was in der sozusagen in der Räumlichkeit und das reflektiert sich dann auch in der Theorie.
Was hat das jetzt mit dem Körper zu tun?
Genau, das ist eine wichtige Frage, weil in dem Soziologieverständnis, mit dem ich arbeite, das viel auch auf die Soziologin Martina Löw zurückgeht, ist der Körper da drin ein ganz zentrales Moment. Weil wenn ich davon ausgehe, dass Räume nicht einfach so da sind, sondern hergestellt werden. Sie werden dann auch institutionalisiert oder quasi geronnen und prägen mein Handeln. Ja, es ist nicht so, dass ich selber mir meine räumliche Welt erschaffe, das ist ja klar. Aber wenn ich vom Handeln ausgehe, dann muss ich auch den Körper stärker ins Visier nehmen, weil das räumliche Handeln durch Körperbewegungen passiert. Von daher kann man sagen, Raum wird wahrgenommen und Raum wird angeeignet, also diese beiden Prozesse, dadurch, dass man sich in ihm bewegt.
Am Sonnabend zum Beispiel haben die Slutworks in Leipzig demonstriert, also waren auf die Straße gegangen. Das wäre ja jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel dafür, dass wiederum Menschen in den öffentlichen Raum gegangen sind, sich Raum angeeignet haben und für ihre Rechte demonstriert haben.
Genau, das ist eben ein gutes Beispiel dafür, dass der öffentliche Raum einerseits strukturiert ist von gesellschaftlichen Normen, also wer wie Zugang hat. Und da gehört zum Beispiel auch sowas wie Geschlecht. Also im 19. Jahrhundert, dass Frauen ab einer bestimmten Uhrzeit auf der Straße sich nicht mehr aufhalten sollten, die sogenannten Ausgehverbote, also eine Ordnung des öffentlichen Raums qua Geschlecht. Und wenn die Frauen und Männer, das ist ja auch was Neues, an dem Slutwalk teilnehmen, dann ist es zum einen ja die Reaktion auf den Polizisten in Kanada, der gesagt hat, Frauen sollten sich nicht so aufreizend anziehen, dann brauchen sie auch nicht Übergriffe befürchten. Frauen damit die Schuld gibt, dann ist es eine Reaktion darauf und dieses politische Moment von, wir haben ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung und jeder darf so rumlaufen, wie er will. Zum anderen aber eben auch eine Intervention in diesen öffentlichen Raum, den sich zu nehmen und dort präsent und wahrnehmbar und sichtbar zu sein, genau mit diesen Körperpraxen, also sich so anzuziehen, wie man möchte. Das schreibt sich, würde ich sagen, ein Stück weit in diese Tradition auch ein, dass der öffentliche Raum umkämpft ist, auch was Geschlechtlichkeit angeht. Wer wie da rumlaufen darf oder nicht. Und heute wird der Raum nicht mehr, also hierzulande jedenfalls nicht mehr geschlechtlich segregiert, bis auf Toiletten. Also da heißt es nicht, das ist nur für Männer, das ist nur für Frauen oder das ist für Frauen gar nicht. Aber es gibt natürlich indirekte Formen, diesen Raum über Geschlecht zu strukturieren, durch eben die Angst vor Übergriffen zum Beispiel. Und dieses Frauen oder Mädchen sollen nachts nicht durch Parks laufen. Das ist ja auch eine Form von Ordnung dieses Raums. Und durch so eine Form wie des Slutwalks ist, das ist eine quasi aktive Gegenbewegung, Aneignung was einem da vorenthalten wird. Oder man sich selber eben auch vorenthält durch die Verinnerlichung.
Das kommt ja dann auch aus der Gesellschaft raus, ne? Diese indirekte Aneignung. Das sind ja, genau, haben Sie ja auch gesagt, Normen, die eben bestehen, die dann verbreitet werden.
Genau, und die Normen, die eben heutzutage jedenfalls bei uns körperlich wirken. Also es gibt keine Schilder mehr, auf denen steht, Frauen dürfen hier nicht sein oder Männer oder wer auch immer oder Kinder oder Arbeitslose. Aber es gibt indirekte Formen der Kontrolle und es gibt eben eine Verinnerlichung, Internalisierung von bestimmten Normen, Ungleichheitsnormen, über die zum Beispiel sowas wie Angst davor zu haben, das ist ja etwas, was sich nicht unbedingt kognitiv steuern lässt, aber Angst ist gleichzeitig auch nicht nur rein subjektiv.
In Ihrem Vortrag geht es eben, weil wir jetzt gerade von Angst sprechen auch, also Sie wollen ja das Verhältnis auch aufzeigen vom sozialen Körper und Raum am Beispiel gefährlicher Orte. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also gefährliche Orte sind ja zunächst erstmal eine polizeiliche Definition. Die Polizeigesetze legen fest, was ein gefährlicher Ort ist. Und der gefährliche Ort definiert sich darüber, dass dort, so heißt es dann, Personen sich aufhalten, die kriminelle Handlung begehen können. Nun ist es so, dass die Polizeigesetze eben diese Maßnahme zulassen, die dazu führt, dass an diesen Orten bürgerliche Rechte, also ein Stück weit außer Kraft gesetzt sind. Also dort kann Verdacht unabhängig eine Identitätskontrolle stattfinden, Platzverweis erteilt werden weiter. Und wie Sie vielleicht aber eben schon gesehen haben, es ist einerseits erstmal eine rechtliche Verordnung, die zu einem gefährlichen Ort führt und gleichzeitig aber spielt der Körper eine Rolle und spielt dann aber auch für Leute, die sich in der Stadt bewegen, dieses Label gefährlicher Ort. Das kommt ja auch nicht völlig vom Himmel, aber spielt ja auch für die eigene Wahrnehmung und das eigene körperliche Befinden eine Rolle. Also eventuell meidet man diesen Ort oder fühlt sich anders, weil er ja als gefährlicher deklariert wird.
Ja, da fällt mir gerade jetzt diese eine Theorie ein, diese Broken Windows Theorie, wo eben Orte, was Sie auch gesagt haben, gefährlich gemacht werden. Dann wird eben davon ausgegangen, dass die Kriminalität an solchen Orten eben höher ist oder solche Räume oder Häuser eben, die runtergekommen sind, sowas anzieht. Was würden Sie denn dazu sagen?
Ja, das ist eine Theorie, die geht nicht davon aus, dass es tatsächlich auch gesellschaftliche Gründe gibt dafür, dass sich Menschen so oder so verhalten. Und Broken Windows ist insofern völlig verkürzt, als davon ausgegangen wird, dass so etwas wie Ordnung das Verhalten präformiert. Und Ordnung ist aber selber ja schon auch eine sehr normative Kategorie. Und Arbeitslosigkeit hat ja andere Gründe, als dass es dort kaputte Autos gibt. Also von daher finde ich, ist es zum einen auch führt ja dann auch zu sehr repressiven Umgang mit Elend zum Beispiel, und zum anderen erklärt es auch überhaupt gar nicht.
Genau, aber manche Politiker machen sich das ja manchmal so zu eigen halt. Ja.
Genau, weil das einfach ermöglicht, über Law and Order sich selber als handlungsfähig, als starker Mann oder starke Frau darzustellen, und das kommt offenbar auch teilweise ganz gut an.
Das Familienministerium geht in die Offensive. Gesucht werden Projekte und Ideen gegen Links. Preisgelder von bis zu 500 Euro sind zu vergeben. In Bayern wurde eine eigene Informationsstelle gegründet, die sich an alle wendet, die sich pädagogisch, politisch und persönlich mit Linksextremismus auseinandersetzen. Bernd Moser fühlte sich beruflich, pädagogisch und politisch angesprochen. Hier sein Beitrag.
Eltern, Lehrer, LehrerInnen, Mamas, Papas, Oma, Opas, Onkeln, Tanten, Sotzpets und ErzieherInnen, aufgepasst. Ein Gespenst geht um, auch in deinem Umfeld, auch in deiner Umgebung, auch in deinem Stadtteil. Es ist bösartig, es ist grausam, es ist schrecklich, es ist hässlich und es hat es auf unsere Kinder abgesehen. Was tun, wenn Ihr Kind in die linksextreme Szene abgerutscht ist? Sich beim Jugendverband der Linkspartei engagiert oder sogar bei der Antifa mitmischt? Ja, was tun? Gut, dass es da Christina Schröder gibt, die Bundesfamilienministerin, die für das Wohlergehen unserer aller Kinder und Jugendlichen zuständig ist. Und während in den letzten 20 Jahren 149 Menschen durch rechte Gewalt getötet wurden und Rassismus weiterhin zu den tief verwurzelten Ideologien der Mehrheitsgesellschaft gehören, hat Christina Schröder ein ganz anderes Problem.
Wir stellen fest, dass es in Deutschland zunehmend auch eine deutschenfeindliche Gewalt von Ausländern gegenüber Deutschen gibt, weil das Deutsche sind. Also dass es nicht zufällig ist, dass sich ein Täter mit Migrationshintergrund ein deutsches Opfer sucht, sondern dass er sich gezielt ein deutsches Opfer sucht, weil es eben ein Deutscher ist.
Und sie wendet sich an Lehrer und LehrerInnen, das Problem des Linksextremismus endlich ernst zu nehmen, bietet Definitionen und didaktische Unterrichtsmaterialien zum Thema. Wenn es doch nur jemanden interessieren würde, sie weiß, sie muss Anreize schaffen und bietet jetzt 500 Euro für Projekte und Ideen gegen Linksextremismus. Augen auf heißt das Projekt, das sich an Schulen, Jugendeinrichtungen und Jugendliche richtet. Zu gewinnen gibt's dann auch noch ein Treffen mit ihr selbst. Oje, wenn das mal nicht eher wieder abschreckt. Parallel dazu und scheinbar überzeugt von der Wirksamkeit ihrer Millioneninvestitionen hat ein anderes Amt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, gleich noch ein Aussteigerprogramm hinterhergeschoben. Seit dem 6. Oktober 2011 ist es eingerichtet, um aussteigewillige Linksextremisten Loslösungshilfestellungen zu geben, Betreuung und Unterstützung. Mit mir wollten sie nicht reden. Und die Pressestelle so auf die Schnelle auch nicht. So wissen wir also nicht, wie viele Aussteigewillige sich bereits von der Hotline bekehren haben lassen. Wir bleiben dran.
Das war ein Beitrag von Radio Z aus Nürnberg und das war es auch schon wieder mit einer halben Stunde ZIP-FM. Verantwortlich für die heutige Sendung ist Sakura vom Transgender Radio aus Berlin. Weitere Infos, die einzelnen Beiträge sowie die Gesamtausgabe von ZIP-FM findet ihr unter freie-radios.net. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.